Ihr Lieben, jetzt kommt Werbung.
Kim, sag mal, was fragst du eigentlich Leute, die Schluck auf haben?
Hä? Wo kommt das denn jetzt her?
Das fragst du die? Spaß.
Du bist ein Spaßvogel. Wie kommst du denn jetzt darauf?
Na, man fragt die doch immer, was sie gestern gegessen haben. Dann lässt der Schluck auf nach, weil sie sich so konzentrieren. Ach, eigentlich will ich dir auch nur erzählen, was ich gestern gegessen habe.
Okay. Liebe Katrin, was hast du denn gestern so gegessen?
Ich habe jetzt endlich auch meine Bestellung bei HelloFresh aufgegeben.
Ah.
Und das ist so super. Ich konnte nicht nur die Art der Ernährung, vegetarisch, dies, das angeben, sondern auch, wie viele Mahlzeiten ich pro Woche brauche und so weiter.
Ja, das ist einfach so super. Was hast du denn jetzt gegessen?
Ach so, Couscous-Bowl mit Ofenzucchini, dazu Salat mit Granatapfeldressing. Das war super lecker. Und in der Bestellung waren auch noch Tacos mit Kichererbsen und Tzatziki. Ich konnte sogar noch Chia-Pudding für 3 Tage mitbestellen.
Mega. Aber vielleicht sollten wir an dieser Stelle mal sagen, dass wir mit dem Code STARK für unsere HörerInnen und auch für uns ein super Angebot im Ärmel haben.
So ist es, ihr Lieben. Geht einfach auf hellofresh.de/stark und gebt den Code STARK ein.
Neue oder ehemalige KundInnen in Deutschland können bis zu 120 Euro sparen. Wenn ihr zum ersten Mal bestellt, also neu dabei seid, gibt es sogar ein gratis Extra dazu. Was das ist, findet's raus.
Alle Infos findet ihr natürlich auch nochmal in den Shownotes. Probiert's doch einfach mal aus.
Ja, und nun zurück zur Episode. Jetzt kommt Werbung. Katrin? Weißt du, was mir neulich aufgefallen ist? Wir hatten doch längst vor, mal wieder einen Wein zusammen zu trinken.
Stimmt. Und dabei habe ich doch gerade wieder ein paar echt gute Weine entdeckt. Auch wenn der Sommer seinem Namen nicht gerade alle Ehre macht. Ich bin wieder voll auf Rosé eingestiegen, den ich im Sommer ja so gerne trinke.
Ich habe da nämlich was ganz Tolles und Passendes entdeckt. Und zwar von Vinos. Die bringen spanische Lebensfreude direkt ins Glas. Wie sie selbst sagen und wollen einfach Spaß am Wein vermitteln. Weiß, Rosé und Rot, alles dabei.
Also für den Fall, dass uns bei diesen bescheidenen Temperaturen nach Urlaub für die Zunge ist, meinst du? Das klingt sehr verlockend. Und Vinos hat nicht zufällig auch ein entsprechendes Angebot?
Rein zufällig. Und zwar zufällig. Auch für euch da draußen. Mit dem Code STARKEFRAUEN20 bekommt ihr 20% Rabatt auf alle Weine unter vinos.de/starkefrauen. Mindestbestellwert 25 Euro und für NeukundInnen sogar versandkostenfrei.
Mit anderen Worten, starker Wein für starke Frauen, aber natürlich auch für alle Menschen. Verantwortungsvoll ab 18 Jahren, bitte.
Gönnt euch was Schönes und zwar unter vinos.de/starkefrauen und dann stoßen wir virtuell an.
Salut, sage ich da mal. Und jetzt geht's los, starke Frauen.
Herzlich willkommen zu unserem wunderbaren Podcast Starke Frauen. Mir gegenüber am Bildschirm und stets an meiner Seite und das seit kurzem wieder wöchentlich befindet sich die wunderbare, einzigartige, großherzige Katrin Jakob.
Und ähnliche Adjektive und noch ein paar mehr verwende ich für die beste Podcast-Partnerin der Welt, die inspirierende, fröhliche und auch heute wieder energiesprühende Kim Seidler.
Hey.
Ach Kim, es ist so schön, dich jetzt wieder häufiger zu sehen und mit dir über beeindruckende Frauen zu sprechen.
Ja, du sagst es, meine Liebe. Und gerade habe ich selbst mal wieder so eine Phase, in der ich mich meiner Leidenschaft für Geschichte hingebe und diverseste Male fündig werde.
Du meinst, du stößt auf beeindruckende Frauen in der Geschichte? Verrückt, wo gibt's denn sowas? Aber Spaß beiseite, ich weiß natürlich, welchen Teil der Geschichte du ansprichst. Und da sind wir gemeinsam mit Daniels Hilfe mal wieder eingetaucht. Wir reisen mit euch in das 19. Jahrhundert und zwar zu den Anfängen des Kampfes um das Frauenwahlrecht.
Ganz genau. Haha.
Tusch.
Hey. Und wie ihr wisst, ist uns das Frauenwahlrecht und die Geschichte der deutschen Frauenbewegung, die dies ermöglicht hat, ein ganz besonderes Herzensprojekt, eine ganz besondere Herzensangelegenheit. Und das haben StammhörerInnen natürlich längst mitbekommen und zum Beispiel unsere Sonderfolge über die Geschichte der Frauenrechte in Deutschland, Folgen 219 und 220. Bitte da nochmal reinhören für alle, die jetzt gerade neu und frisch dazugekommen sind. Oder unsere Einzelfolgen über Sozialreformerin Alice Salomon. Folge 139 oder über die Juristin und Frauenrechtlerin Anita Augsburg, Folge 247. Da am besten vor noch oder gleich im Anschluss reinhören, wenn die Zugfahrt mal wieder länger dauert als gedacht.
Kleiner Seitenhieb an die Deutsche Bahn darf natürlich auch bei uns nicht fehlen, aber Grüße gehen raus an deren Mitarbeitende, die wirklich alles geben, um die Stimmung an Bord hochzuhalten. Jo. Ist auf jeden Fall immer eine gute Gelegenheit, um Podcasts zu hören wie unseren. So, aber von den Fahrgastrechten zurück zu den Frauenrechten. Wir können in diesem Podcast schon auch auf so einige Folgen in dieser Angelegenheit zurückblicken, wie du ja gerade deutlich gemacht hast. Und jedes Mal, wenn wir uns eine Frau vornehmen, müssen diverse weitere Mitstreiterinnen erwähnt werden. Im Falle von Anita Augsburg war da beispielsweise Lida Gustava Heimann, die wir quasi miterzählt haben. Eine andere Weggefährtin begleitete Anita nicht bis zum Ende, hat aufgrund ihrer eminent wichtigen Rolle in der deutschen Frauenbewegung vor und zu Zeiten des Ersten Weltkriegs aber eine eigene Folge bei uns verdient. Und zwar diese hier.
Ja, wir teasern immer so schön an. Dabei wisst ihr aufgrund des Titels natürlich schon längst Bescheid, ne? Heute soll es um Minna Kauer gehen, die als eine der Vordenkerinnen und rhetorisch hochbegabte Rednerin und Journalistin in Sachen Frauenrechte gilt und der Öffentlichkeit so nach und nach auch wieder ins Gedächtnis gerufen wird.
Das Phänomen kennen wir ja schon, einmal ganz wichtig, dann irgendwie in Vergessenheit geraten und später wiederentdeckt, auch durch die unermüdliche Arbeit heutiger HistorikerInnen. Alice Salomon ist da so ein Beispiel, du hast sie gerade erwähnt. Irgendwann wurden dann plötzlich Straßen, Schulen und andere Einrichtungen nach ihr benannt. Wir wirken also heute gegen das in Vergessenheit geraten an und würdigen zu Recht eine Frau, die sich enorme Verdienste erworben hat, rund um die Einführung des Frauenwahlrechts in Deutschland.
Oh ja, Minna Kauer gilt ja nicht nur als irgendeine Weggefährtin. Fembio.org zitiert dazu die französische Historikerin Anne-Laure Briat, also Anne-Laure Briatte, geschrieben, die Minna 2020 als, Zitat, eine der bedeutendsten Akteurinnen der radikalen Frauenbewegung bezeichnete. Sie war Ende des 19. Jahrhunderts, wie Fembio einschiebt, sogar ihre unangefochtene Repräsentantin. Aber,
wow.
Liebe Katrin, lass uns das Ganze mal wieder von Beginn an ein wenig aufdröseln und fangen wir an, ihr ahnt es bereits, in der Kindheit.
So sei es. Minna ist natürlich ein Spitzname. Sie erblickt das Licht der Welt am 1. November 1841 in Freienstein bei Wittstock. Das ist in der Ostprignitz in Nordbrandenburg, etwas nordöstlich von Berlin. Ihr voller Name lautet damals Theodore Wilhelmine Marie Schelle. Es ist immer wieder ein Fest mit diesen vielen Vornamen und ich bedauere es sehr, dass ich nur einen habe, aber naja, sei es drum. Sie ist das dritte von vier Kindern des Pastors oder auch Pfarrers Alexander Schelle. Der lebte von 1804 bis 1874, sowie dessen Ehefrau Juliane geborene Wolfschmidt, die gestorben ist 1887. Diese Infos haben wir unter anderem aus dem digitalen Deutschen Frauenarchiv oder auch aus dem kostenlos online verfügbaren Buch Minna Kauer, Dilemma einer bürgerlichen Radikalen von Gabriele Braun-Schwarzenstein. Letztgenannte hat sich Minna Kauers Erinnerungen angeschaut, in denen sie berichtet von einem, Zitat, ländlichen Pfarrhaus, wo man frei und ungezwungen miteinander gelebt habe, in einer überaus großzügigen und zärtlichen Atmosphäre. Es war ein großer Haushalt mit Garten, Feld, Pferde und Wagen, viel Hilfspersonal, das Arbeitsumfeld der schönen und temperamentvollen Mutter, Zitat Ende. Das klingt wirklich idyllisch, finde ich.
Ja, die Mutter kommt laut Braun-Schwarzenstein aus, Zitat, preußischer Bürgerlichkeit und war, Zitat, auf den neuen liberalen Füßen noch nicht ganz standfest, Zitat Ende. Auf denen steht Minnas Vater, den sie als zurückhaltend, ruhig, geduldig, klug, aber auch niedergedrückt erlebt. Zitat, der junge Pastor Schelle hatte sich während der Revolution von 1848 stark exponiert und musste deswegen von seiner vorgesetzten Kirchenbehörde besonders viele Maßnahmen der Kontrolle und Gängelung hinnehmen. Zitat Ende. Damit ist wahrscheinlich die Märzrevolution 1848 in Berlin gemeint, in der von Teilen des Volks Freiheitsrechte von der preußischen Monarchie gefordert wurden. Zu der Zeit finden ja in ganz Europa Unruhen und Kämpfe statt. Auch in Berlin kommt es zu Barrikadenkämpfen mit mehreren hundert Todesopfern. Eine prägende Zeit für die spätere Gründung der europäischen Nationalstaaten, wie wir sie heute kennen. Minna jedenfalls hat einen freiheitlich denkenden Vater, der ganz offenbar auch auf seine Tochter abfärbt. Die Idylle soll aber erste Risse bekommen, als Minnas Bruder Julius, zu dem sie ein enorm enges Verhältnis hat, nach Neuruppin aufs Gymnasium geschickt wird. Da ist Minna 10 Jahre alt. Braun-Schwarzenstein schreibt sogar von einer, Zitat, schweren, langanhaltenden Depression, Zitat Ende, die ihre Eltern dazu bewegt, sie zeitweise zu einer befreundeten Pfarrfamilie in Frankfurt-Oder zu schicken, was eigentlich alles nur noch schlimmer macht.
Sowohl Minna als auch Bruder Julius sind leider nicht gut versorgt. Vor allem Minna muss hungern und ist in einer schäbigen Unterkunft untergebracht. Sie bekommt Probleme in der höheren Töchterschule, die sie dort besucht, und zerstreitet sich fürchterlich mit der Hausfrau, die schließlich sogar versucht, die damals 12-Jährige in ihrem Bett zu erwürgen, bevor sie gestoppt wird und noch am selben Tag in eine Irrenanstalt gebracht wird. Eieiei, da steigen wir so fröhlich ein und dann tun sich gleich solche Abgründe auf. Minna kommt nach einer gewissen Erholungszeit in eine Schülerinnenpension in Perleberg, wo es ihr wohl recht gut ergeht und aus der sie mit 16 Jahren ein glänzendes Schulabschlusszeugnis mit nach Hause bringt. Und dann tut sie, was viele kluge Frauen damals taten, sie beginnt eine Ausbildung zur Lehrerin, zunächst gegen den Widerstand ihrer Eltern. Dann passiert allerdings noch etwas, was sich wie ein roter Faden durch diverse Biografien in unserem Podcast ziehen, der familiäre Schicksalsschlag. Bruder Julius stirbt und Minna gibt die Ausbildung auf, um laut eigener Aussage im Haushalt der Eltern zu arbeiten wie ein Dienstmädchen. Sie lernt in der Zeit aber auch einiges von ihrem Vater.
Kaum ist sie mit 21 volljährig, heiratet sie 1862 den Arzt August Latzel und wird im Jahr darauf Mutter eines Sohnes. Sie bezeichnet sich als glückliche Braut, doch das ist leider nicht von langer Dauer. 1865 stirbt der gemeinsame Sohn an Diphtherie. Und hier müssen wir einen kleinen privaten Einschub machen. Wir möchten hier einmal einen kleinen Appell an euch richten. Lasst eure Kinder impfen, denn das rettet Leben. Nicht nur gegen Masern, Mumps und Röteln, sondern auch gegen Diphtherie. Diese Krankheit ist nämlich nicht vollständig ausgerottet und die Impfung sollte schon im Säuglingsalter begonnen und auch im Erwachsenenalter aufgefrischt werden. Die entsprechenden Infos vom RKI, also Robert-Koch-Institut, packen wir euch dazu in die Shownotes. Und Katrin, könntest du bitte vielleicht auch von deiner Nicht-Impfungserfahrung berichten?
Ja, ich danke dir sehr auch für den Hinweis. Ich selbst hatte als Kind eine Mumps-Infektion, die sich zu einer Gehirnentzündung entwickelte und niemand wusste so richtig, was es damit auf sich hat. So hat die Behandlung dann auch später gedauert und ich wäre daran fast gestorben. Meine Eltern wussten es damals nicht besser. Sie hatten mich zwar gegen Kinderlähmung und auch Diphtherie und Tetanus impfen lassen, aber diese Impfung habe ich nicht bekommen. Deswegen dieser Appell nochmal von unserer Seite. So.
Ja, vielen, vielen Dank auch nochmal für deine mutige Erzählung. Wir kommen zurück zu Minna. So. Für Minna ist es damals leider nicht vorbei mit der Trauer, denn nur etwas mehr als ein Jahr später stirbt auch ihr Ehemann August, der wohl aufgrund seiner Beteiligung am Schleswig-Holsteinischen Krieg von 1864 und eben des Todes seines Sohnes an einer psychischen Krankheit leidet. Er verstirbt 1867 in der sogenannten Irrenanstalt der Charité Berlin. Die genauen Todesumstände kennen wir allerdings nicht. Minna gibt sich nur wenig Zeit zum Trauern und beendet nun, was sie vor Jahren angefangen hat. Sie bekommt Unterstützung und finanzielle Hilfe vom Vater und legt noch im selben Jahr, 1867, erfolgreich das Lehrerinnenexamen ab. Chapeau!
Wirklich Chapeau. Wir nutzen hier ganz bewusst das französische Wort für Hut oder eben Hut ab, denn Minna geht mit dem Examen in der Tasche direkt nach Paris. Offiziell als Hauslehrerin bei einer gewissen Familie Neufville, praktisch aber als Hausmädchen, was zu einigen Spannungen führt. Hinzu kommen politische Spannungen zwischen Preußen und Frankreich, was es nicht einfacher macht. Nach 2 Jahren hat Minna genug und kehrt nach Deutschland zurück, wo sie in Hamm, Westfalen, eine Stelle als Lehrerin an der Töchterschule antritt. Hamm, das ist eine Stadt von heute knapp 180.000 EinwohnerInnen in, wie gesagt, Westfalen, NRW. Dort lernt sie den knapp 18 Jahre älteren und verwitweten Gymnasialdirektor Eduard Kauer kennen, der damals bereits 5 Kinder hat. Die beiden heiraten noch 1869. Gemeinsam ziehen sie erst nach Danzig und schließlich 1876 nach Berlin, wo Eduard Stadtschulrat wird. Gabriele Braun-Schwarzenbach dazu, Zitat: Nach den Berichten und Tagebuchnotizen muss Eduard Kauer dem Vater von Minna in vielem ähnlich gewesen sein. Klug, gebildet, ruhig und ausgeglichen, politisch den Liberalen nahestehend, er kämpfte energisch gegen den Antisemitismus unter der Lehrerschaft. Die Friedrich-Ebert-Stiftung schreibt dazu, Zitat: Zum Bekanntenkreis der Kauers gehören unter anderem der Reichstagspräsident und Berliner Oberbürgermeister Max von Forkenbeck, der 1868er Revolutionär und spätere Finanzpolitiker Ludwig Bamberger, der Jurist und Politiker Karl Schrader und dessen Ehefrau, die Pädagogin Henriette Schrader-Breimann. Minna Kauer befindet sich quasi im Berliner Zentrum liberal-progressiver politischer Strömungen und pädagogischer Reformbestrebungen. Zitat Ende.
Also eine offenbar glückliche und auch inspirierende zweite Ehe, in der sich Minna im Theater, auf Kunstausstellungen und in Bibliotheken fortbildet. Doch dann kommt alles wieder einmal ganz anders. Auch Eduard stirbt. Und zwar 1881 an Krebs. Minna zieht sich daraufhin nach Dresden zurück und findet in Eduards Tagebuch die Anregung, sich mit der Geschichte der Frauen zu befassen, was sie tatsächlich zuvor noch abgelehnt hatte. Braun-Schwarzenbach zitiert Minna als Gegnerin der Kleinkrämerei in den Frauenvereinen und dem Vereinsleben mit allem Drum und Dran. Nun also die Kehrtwende. Sie beginnt wieder als Lehrerin zu arbeiten und 1883-84 für die Vössische Zeitung in Form historischer Aufsätze über Frauenthemen zu schreiben, allerdings erst einmal anonym. Wir hatten eben die Pädagogin Henriette Schrader-Breimann erwähnt. Sie und ihr Ehemann waren es, die Minna in Kontakt mit der liberalen und sozialreformerischen Deutschen Akademischen Vereinigung, kurz DAV, bringen. Dort wird Minna angeregt, eine Frauengruppe zu organisieren, nachdem sie 1887 bereits Helene Lange bei ihrer gelben Broschüre unterstützt hatte, wo diese eine bessere Bildung für Mädchen forderte. Aus der schließlich von Minna organisierten Frauengruppe der DAV geht 1888, das ist dem Dreikaiserjahr, der sogenannte Verein Frauenwohl hervor. In dem Jahr lebt Minna längst wieder in Berlin, wohin es sie Mitte der 1880er Jahre zurückgezogen hat. Dort unterrichtet sie laut fembio.org nun in einer Pension lebende Amerikanerinnen in Geschichte und verdient sich so ihren Lebensunterhalt. Es ist wahrscheinlich, dass sie dadurch zu ihrem 1893 erschienenen Buch »Die Frauen in den Vereinigten Staaten von Nordamerika« angeregt wird.
Minna hat offenbar ihre Abneigung gegen Vereine überwunden und gründet bzw. mitbegründet einige davon, wie beispielsweise den Kaufmännischen Hilfsverein für weibliche Angestellte, auch ein bisschen lustig, kaufmännisch, naja. Dabei folgt sie dem Ansatz, die Frau dem Manne in allen Lebensbereichen gleichzustellen, was sie vor allem mit dem Verein Frauenwohl erreichen wollte. Zitat fembio.org. So setzte sie sich etwa gegen das Betätigungsverbot für Frauen in politischen Vereinen, das Verbot politischer Zusammenkünfte von Frauen, das frauenfeindliche Eherecht im bürgerlichen Gesetzbuch, sexuelle Angriffe gegen Frauen sowie das Abtreibungsverbot und für die Mädchenschulreform, das Frauenstimmrecht, die Vereinbarkeit von Mutterschaft in Beruf sowie für ledige Mütter ein. Wow, das ist eine Menge. Einiges davon könnte heute auch noch ein bisschen verfolgt werden. Mhm. Obwohl Minna damals eigentlich noch sehr diplomatische Töne anschlägt, macht sie dieser umfassende Ansatz innerhalb der Frauenbewegung mit der Zeit zu einer als radikal geltenden Vertreterin. Sie beginnt, sich mit immer mehr Gleichgesinnten zu umgeben und tritt 1892 der von Bertha von Suttner gegründeten Deutschen Friedensgesellschaft bei. Bertha von Suttner, wir haben ihr eine unserer ganz frühen Folgen gewidmet, nämlich die Nummer 12, gern da auch nochmal reinhören. 1894 schließt sich der Verein Frauenwohl dem frisch gegründeten Bund Deutscher Frauenvereine, kurz BDF, an. Den müssen wir uns jetzt einmal merken, beziehungsweise ihr.
1895 gründet Minna schließlich gemeinsam mit Lilly von Gesitzky, später Lilly Braun, die zweimal im Monat erscheinende Zeitschrift Die Frauenbewegung, für die sie eben auch ihre bald sehr engen Mitstreiterinnen Anita Augsburg und Lida Gustave Heimann als Autorinnen gewinnen kann. Anita Augsburg und Lida Gustave Heimann haben wir ja in der erwähnten Folge schon ausführlich vorgestellt. Und auch sie gehörten zum sogenannten radikalen Flügel der Frauenbewegung, der sich eben Frauenrechten als Ganzes verschreibt und diese umfangreich umsetzen will. Zu Spitzenzeiten hat die Zeitschrift übrigens eine Auflage von mindestens 50.000 Exemplaren, wenn nicht mehr. Begünstigt wird diese Zahl auch durch das Zwangsabonnement für verschiedene Frauenvereine. Trotz des günstigen Preises von einer D-Mark pro Quartal und einem Vorzugspreis für die Vereine brechen der Zeitschrift später empfindlich Einnahmen weg, als das Zwangsabonnement 1907 aufgehoben wird. Aber ganz so weit sind wir noch nicht im zeitlichen Abriss. Mit dem erwähnten Bund Deutscher Frauenvereine, kurz BDF, kommt es in der Folge immer wieder zu Reibungen wegen ihrer Offenheit für alle Frauenthemen und auch die proletarische Frauenbewegung. Das geschieht schon 1894, ein Jahr vor der Gründung ihrer Zeitschrift. In einer Quelle heißt es, Zitat, weil der neu gegründete Dachverband der bürgerlichen Frauenbewegung, der Bund Deutscher Frauenvereine, keine Vereine der proletarischen Frauenbewegung zulassen will, veröffentlicht Kauer in der sozialdemokratischen Zeitung Vorwärts eine Protesterklärung. Zitat Ende. Die Gemäßigten rund um Helene Lange verschreiben sich eher dem Kernthema Prostitution, an dessen Beispiel sich die Doppelmoral deutscher Gesetzgebung zeigt.
1896 organisiert Minna den Internationalen Kongress für Frauenwerke und Frauenbestrebungen in Berlin. Dort trifft sie unter anderem auch auf Clara Zetkin, der wir auch eine Folge gewidmet haben. Ich habe gerade nicht die Folgennummer parat, aber schaut gerne nochmal nach. Verzeiht uns bitte, dass wir auch dieses Mal nicht alle Vereine und Bewegungen aufzählen können, in denen sich Minna engagiert. Das kennt ihr ja schon aus der Folge zu Anita Augsburg. Es würde einfach hier diesen Rahmen sprengen. 1898 veröffentlicht Minna ihr Buch Die Frau im 19. Jahrhundert. Darin geht es unter anderem um, Zitat, die Notwendigkeit einer sinnerfüllten Arbeit für Mann und Frau. Zitat Ende. Doch sie bleibt nicht bei der Theorie, sondern tut ganz konkret etwas. Die Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg schreibt dazu, Achtung, jetzt kommt ein längeres Zitat, vor diesem Hintergrund richtet Minna Kauer ab 1889 zusammen mit Helene Lange, der Protagonistin der gemäßigten bürgerlichen Frauenbewegung, Realkurse für Frauen ein, die die höhere Mädchenschule absolviert haben. Sie haben hier die Möglichkeit, in 2 Jahren eine allgemeine Bildungsgrundlage für praktische Berufe oder für die Immatrikulation an einer Schweizer Universität zu erlangen. Im Deutschen Reich ist Frauen damals das Studium noch verboten. Im Zentrum der Kurse stehen Naturwissenschaften und Mathematik, daneben Latein, moderne Sprachen, Geschichte und Wirtschaftslehre. Die Nachfrage seitens wissensdurstiger Frauen wächst stetig an, sodass die Realkurse 1893 in Gymnasialkurse umgewandelt und aufgewertet werden. Von gleichberechtigten Bildungsmöglichkeiten für Mädchen ist jedoch noch immer nicht die Rede. Zitat Ende. Den kaufmännischen Hilfsverein für weibliche Angestellte haben wir ja eben schon erwähnt. Auch der trägt zu einer Verbesserung des Berufslebens für Frauen bei, ähnlich einer Gewerkschaft. Mhm.
Clara Zetkin, Folge 53. Ich habe ganz schnell mal nachgeguckt.
Dankeschön.
Der Verein zählt ziemlich schnell etwa 10.000 Mitgliederinnen, das ist ganz enorm. Die LPB Baden-Württemberg stellt aber auch noch einen weiteren Verband heraus, und zwar den, Zitat, 1890 gegründeten Allgemeine Deutsche Lehrerinnenverein. Der entwickelt sich von einer Selbsthilfeorganisation mit Berufsberatung, Stellenvermittlung und Krankenkasse zur Dachorganisation der Lehrerinnenvereine im Deutschen Reich. Auch seine Mitgliedszahlen sind beeindruckend. Um 1905 gehören ihm rund 20.000 Lehrerinnen an. Zitat Ende.
Wow.
1899, das ist aber auch die Zeit, in der es dann zum endgültigen Zerwürfnis zwischen den Gemäßigten rund um Helene Lange und eben Minna Kauers Radikalen kommt. Und das, obwohl sich Minna immer wieder an einem Brückenschlag zwischen beiden Gruppierungen versucht. In dem Jahr 1899 gründen Minna Kauer, Anita Augsburg und andere den Verband Fortschrittlicher Frauenvereine, VFF, eben auch in Abgrenzung zum BDF. Dabei entwickelt Minna ein ambivalentes bis ablehnendes Verhältnis zur BDF-Vorsitzenden Marie Stritt, die den radikalen Positionen allerdings durchaus Sympathien entgegenbringt. Minna sagte zu dem Konflikt einmal, Zitat, Spott, Hohn, Angriffe sind uns übergenug zuteil geworden. Leider auch aus den Kreisen der Vertreterinnen der damaligen Frauenbewegung, aber wir hatten die große Genugtuung, dass man später oft die Wege ging, für die wir die Bresche gemacht hatten, und dass man gern die Kastanie nahm, die wir aus dem Feuer geholt hatten. Zitat Ende. Viele Frauen bleiben damals sowohl im BDF als auch im VFF aktiv, weshalb sich der VFF dem BDF 1907 dann anschließt. Jo, wir hoffen, wir haben euch noch nicht verloren, aber zusammenfassend kann man sagen, dass es eben ein wenig hin und her geht mit den Vereinen, den Gründungen, dem Personal, den Allianzen. Und kurz nochmal privat eingeschoben, bitte, wenn ihr schon euch für Frauenthemen einsetzt, schließt euch zusammen, nicht gegeneinander. Das ist ja eigentlich total blöd. So, privater Kommentar zu Ende. Zumindest zahlreichen Mitgliedschaften gehört schließlich auch der Deutsche Verein für Frauenstimmrecht. Ihr wisst ja, den gründen Anita Augsburg und Lida Gustave Heimann im Jahr 1902.
Irgendwie auch nicht schlecht, ne, für eine Frau, die eigentlich Vereine zuvor so rigoros abgelehnt hat. Aber nun denn, Minna tut sich in all dieser Zeit als Journalistin auch noch hervor, aber auch als rhetorisch hervorragende Rednerin. Das muss noch erwähnt sein. Fembio.org dazu. Kauer war somit zwar in etlichen Frauenrechtsvereinen höchst aktiv, ihr größtes Talent offenbarte sich allerdings in der freien Rede vor großem Publikum als packende Rednerin mit ausgeprägten rhetorischen Fähigkeiten, die stets darauf verzichtete, auf ein Manuskript zurückzugreifen. So erinnert sich die russische Feministin und Sozialistin Alexandra Kollontai in ihren Memoiren, dass die 72-jährige Vortragende, wenn sie sprach, Tausende ihr mitunter feindlich gesinnte Zuhörer zu fesseln vermochte. Wow. Zitat Ende.
Ja, krass.
Also wow hat sie nicht gesagt, aber das war nicht Teil des Zitats. So.
Ihre langjährige Mitarbeiterin Else Lüders setzt sogar noch einen drauf und lobt, Zitat, das lebhafte Mienenspiel, die anmutigen Bewegungen des schlanken Körpers, die duse Bewegung der schönen Hände, Zitat Ende. Und damit spielt sie auf die Schauspielerin Eleonore Duse, lebte von 1858 bis 1924 an.
Das ist offenbar ein großes Kompliment.
Ja.
Doch es gibt auch Kritik, vor allem den Vorwurf, dass Minna sich in Machtpositionen ein wenig zu wohl fühlt und bisweilen im persönlichen Umgang schwierig sein kann. Jedenfalls überwirft sie sich später mit Anita Augsburg. Der Grund ist wohl, dass diese ihre Zeitschrift Frauenstimmrecht auf eigene Füße stellt und sie nicht mehr als Beilage von Minnas Frauenbewegung erschien, was diese in finanzielle Schwierigkeiten bringt. Sie arbeiten wohl an einigen Stellen noch zusammen, doch die Freundschaft zwischen den beiden Frauen zerbricht. Minna Kauer ist in all dieser Zeit vor allem immer eines: Demokratin mit Leib und Seele. 1908 tritt sie der Demokratischen Vereinigung, kurz DV, bei, die wohl als erste deutsche Partei das Frauenwahlrecht in ihrem Parteiprogramm verankert. Minna wendet sich schließlich immer mehr der sozialdemokratischen SPD zu, auch wenn sie dort nie Mitglied wird. Beeinflusst wird sie vor allem von Clara Zetkin. mit der die Bewunderung auf Gegenseitigkeit beruht.
Bei der SPD-nahen Friedrich-Ebert-Stiftung steht aber auch, dass es die SPD ist, die als erste deutsche Partei das Frauenwahlrecht in ihrem Wahlprogramm verankert. So, das dürft ihr mal nachrecherchieren. Vielleicht auch ist sie die erste etablierte Partei, wir wissen es nicht genau. So, aber es wird schon seinen Grund gehabt haben, warum Minna Mitglied in der Demokratischen Vereinigung ist. Nun machen wir mal einen kleinen Sprung ins Jahr 1915. Der Erste Weltkrieg tobt seit knapp einem Jahr, ne? 1914 bis 1918. Minna ist, und das überrascht jetzt auch nicht wirklich, überzeugte Gegnerin dieses Krieges. Bei LEMO, das steht für Lebendiges Museum Online, steht dazu, Zitat, sie protestiert gegen den Boykott des Internationalen Frauenfriedenskongresses in Den Haag durch den BDF und gründet mit anderen Pazifistinnen das Internationale Frauenkomitee für dauernden Frieden, aus dem später die Internationale Frauenliga für Frieden und Freiheit hervorgeht. Zitat Ende. Der BDF erwies sich nämlich als kriegspatriotisch und setzt sich in dieser Phase für einen nationalen Frauendienst ein. Minna dagegen wird Mitglied in mehreren pazifistischen Vereinen und Verbänden, darunter ab 1916 im verbotenen Bund Neues Vaterland. Sie will ihre pazifistischen Vereine aber nicht mit den sogenannten Stimmrechtsvereinen verbinden, weil sie dies für verschiedene Anliegen hält. So steht es jedenfalls im Archiv der Deutschen Frauenbewegung, kurz ADDF.
Dort steht auch, dass ab dem Jahre 1915 Minnas Zeitschrift Die Frauenbewegung zensiert wird, sie deren Einstellung aber verhindern kann. So viel Arbeit, so viel Herzblut und sie kann für all das am Ende auch dann aber die Früchte ernten. Zunächst einmal endet ja der Krieg 1918 und am 9. November 1918, da ist Minna 76 Jahre alt, passiert so allerlei. Die Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg zitiert sie wie folgt. Abdankung des Kaisers, Ausbruch der Revolution, meine Wohnung fast erstürmt von Menschen, ich bleibe zu Hause, ich bin freudig erschüttert, habe nur die Hände am Abend gefaltet und die Tränen sind mir über die Wangen gelaufen, Traum meiner Jugend, Erfüllung im Alter, ich sterbe als Republikanerin. Natürlich ist das Wort Republikanerin hier nicht zu vergleichen mit den heutigen Parteien im In- und Ausland, nur dass hier keine Missverständnisse aufkommen.
Sehr wichtiger Hinweis, Katrin, danke. Und dann noch eine frohe Botschaft. Ihr wisst es natürlich längst. Das 1918 eingeführte und 1919 erstmals ausgeübte Frauenwahlrecht im damaligen Deutschen Reich eine große, große Errungenschaft. Auch dank Wegbereiterinnen wie Minna Kauer. Als Folge, ja, wirklich, ne? Als Folge dieses großen Meilensteins der Frauenbewegung stellt Minna Kauer dann auch ihre Zeitschrift Die Frauenbewegung ein. Ganz einfach deshalb, weil sie ihre Aufgabe im hohen Alter als erfüllt ansieht. Ja, wer kann das schon von sich behaupten, ne? Sie schreibt entsprechend, Zitat, meine Aufgabe innerhalb der Frauenbewegung halte ich für erfüllt, da das Bürgerrecht der Frau den Frauen gegeben worden ist. Zitat Ende. Bam.
Damit ist jetzt natürlich nicht alles eitel Sonnenschein, wie wir aus der Geschichte heraus wissen. Minna selbst übt noch eine Menge Kritik an der deutschen Politik und Parteienlandschaft, ist dabei durchaus auch enttäuscht vom Vertrag von Versailles, der ja später leider auch eine Menge Treibstoff für Adolf Hitlers, nennen wir es mal, Bewegung liefert. Minna tritt noch einmal einer Partei bei, und zwar der Deutschen Demokratischen Partei, DDP. Zitat dazu vom Archiv der Deutschen Frauenbewegung. Den Link packen wir euch übrigens nochmal in die Shownotes, falls ihr da nochmal weiter recherchieren wollt. Ich bin leider in einem schwachen Augenblick auf Zureden mir lieber Freunde der Deutsch-Demokratischen Partei beigetreten, weil ich glaubte, sie würde eine starke Linke bilden. Das war ein Irrtum. Ich will aber keine Sache daraus machen. Ich bin trotz allem, was jetzt in der Sozialdemokratischen Partei vorliegt, Sozialistin. Jedoch bin ich kein Parteimensch, das fühle ich immer mehr. Hoffnung setzt sie in die Gründung des Völkerbundes, der am 10. Januar 1920 seine Arbeit aufnimmt und später aufgelöst wird und dessen Aufgaben 1946 in die Vereinten Nationen, also die UNO, überführt werden. Zitat: Völkerbund, vortrefflich. In so etwas müssen wir eingreifen. Ich will es versuchen. Zitat Ende.
Ja. Minakauer stirbt am 3. August 1922 in Berlin an den Folgen eines Herzinfarkts. Sie wird 80 Jahre alt und hinterlässt keine biologischen Nachkommen. Wie das weitere Verhältnis zu ihren Stiefkindern nach Eduard Kauers Tod war, wissen wir nicht. Minnas Grab findet sich auf dem alten St. Matthäus-Kirchhof in Berlin-Schöneberg, Großgörschenstraße 12, genauer Grabanlage Q, O47, das seit 1952 als Ehrengrab der Stadt Berlin gilt. Für den Fall, dass ihr da mal vorbeischauen möchtet. In den 50er Jahren wird leider eine von Kurt Kroner für das Grab angefertigte Büste gestohlen, allerdings am 8. März 2023 durch eine Arbeit des Bildhauers Markus Karnatz ersetzt. Das ist ja noch gar nicht so lange her. Man denkt also weiterhin an diese Wegbereiterin der Frauenrechte in Deutschland. Und womit? Mit Recht.
Absolut. Ira wird auf jeden Fall auch noch an anderen Stellen gedacht. In Berlin-Moabit gibt es seit 2005 oder 2006, wissen wir nicht genau, die Minakauerstraße. Eine solche gibt es auch in ihrer Heimat Freienstein, in Endingen am Kaiserstuhl, im Bremer Stadtteil Neustadt und im Rathaus Charlottenburg gibt es den Minakauersaal. Wohlverdiente Ehrungen.
Ja. Enden wir heute einmal mehr mit einem Zitat dieser starken Frau, die eine so wichtige Rolle in der deutschen, wenn nicht gar europäischen Frauenbewegung spielte. Es gibt Höheres und Weltbewegenderes als den Sieg des Schwertes, den Sieg des Geistes, des Rechtes und der Freiheit. Und an diesen endlichen Sieg glaube ich auch heute noch felsenfest.
Oh, Gänsehaut. Einfach genau das. Liebe Kim, an dieser Stelle möchte ich einfach mal wieder Danke sagen, wie dankbar ich bin, auch diesen Podcast seit über 6 Jahren mit dir machen zu dürfen. Er ermutigt mich einfach selbst immer wieder dazu, den Mund aufzumachen und das kann auch nur im Kleinen sein. Frauen zu bestärken, indem man ihnen mal ein liebes und bestärkendes Wort sagt, dafür ein Auge und Ohr offen haben. Das hat dieser Podcast mit mir gemacht.
Ja, mit mir auch. Und auch viel zu verstehen, wo kommen wir her, wie fragil ist Demokratie, wie fragil sind Frauenrechte. Wir sehen das weltweit, wir sehen das aber auch in unserem eigenen Land, die Diskussionen, die geführt werden. Und das Thema Sisterhood. Ich habe das kurz vorhin auch im privaten Kommentar einmal nochmal gesagt, wie wichtig es ist, sich gegenseitig zu unterstützen, auch wenn die einen vielleicht mit den Ketten rasseln. Wir haben das ja auch mal bei Alice Schwarzer in der Folge so gesagt oder bei Lore Maria Peschel-Gutzeit, dass die eine ja eher diplomatisch unterwegs ist, die Alice eher mit den Ketten rasselt, sich aber trotzdem gegenseitig zu supporten und zu respektieren. Weil wir kämpfen alle für die gleiche Sache, gleiche Rechte für alle.
Ja. Also wir Feministinnen, würde ich mal sagen. Genau. Ne? Oder Feministen. Genau. Eingeschlossen, Männer natürlich auch eingeschlossen. Wir brauchen euch, ihr Lieben.
Ja, liebe HörerInnen, Hausaufgabe zum nächsten Mal. Lasst eine beeindruckende Frau in eurem Umfeld mal wissen, was ihr an ihr schätzt. Ihr könnt natürlich auch einfach diese Folge teilen, Herzen dalassen, uns einen netten...
Du, Kim... Ich habe mal wieder ein bisschen bei Fantasy auf der Seite gestöbert.
Für alle, die sich jetzt fragen, was das ist eine Plattform, auf der es sinnliche Hörgeschichten für Frauen gibt.
Genau, und ich liebe die sehr. Jedenfalls habe ich dort eine Geschichte angehört, die so ganz zärtlich und liebevoll endet. Und das hat mich irgendwie total berührt.
Oh ja, ich weiß, was du meinst. Ich finde es auch super, dass Fantasy nicht nur erotische Fantasien bedient, sondern eben auch emotionale Nähe hörbar macht. Mhm. Erlebt durch, wie ich finde, wirklich natürliche Stimmen.
Voll. Und es klingt auch null vorgelesen. Inja zum Beispiel erzählt in Heimlicher Traum von einem erotischen Moment zwischen Wunsch und Wirklichkeit.
Ach komm, wir spielen es mal kurz ab. Einen Moment.
Ja.
Ich gehe nicht fremd. Das würde ich nie tun. Ganz egal, wen ich so treffe. Ich werde meinen Liebling nie im Leben betrügen. Aber ein bisschen träumen, das darf man ja. Manchmal sehe ich einen hübschen Kerl oder einen besonders attraktiven Mann. Gerade denke ich an jemand ganz Bestimmtes, dem ich ab und zu über den Weg laufe.
Ich mag sehr, wie facettenreich das Fantasy-Angebot ist. Ein echter Safe Space für Sinnlichkeit und Lust mit viel Raum für Fantasie.
Genau. Und wenn ihr jetzt auch Lust bekommen habt, mal zu stöbern, mit dem Code STARKEFRAUEN bekommt ihr 25 Euro Rabatt auf das Jahresabo.
Einfach auf fantasy.de gehen, das schreibt sich F-E-M-T-A-S-Y und deine Reise beginnt.
Jo, und jetzt viel Freude mit einer neuen Folge von Starke Frauen. Kommentar da lassen oder andere Kommentare, die konstruktiv sind. Wir freuen uns auf jeden Fall immer über den Austausch.
Oder ihr folgt uns einfach auf Instagram oder einfach in einem Gespräch mal auf uns verweisen. Das hilft uns natürlich. Und ein letzter Dank hier gilt meinem Bruder Daniel, der Fan der ersten Stunde ist und uns auch bei der Skriptarbeit zu dieser Folge und Recherche eine unglaubliche Stütze war und ist. Danke dir sehr, Daniel.
Ja, ganz lieben Dank, Daniel. Und abschließend noch der Hinweis auf unsere nächste Episode in einer Woche. Wir widmen sie Anne Frank. Ihr habt so häufig euch auch Anne Frank gewünscht. Sie ist längst überfällig, aber natürlich vor allem deswegen, weil wir unglaublichen Respekt vor ihr haben. Und auch, genau, vielen Dank fürs Zuhören bis hierhin und bis nächste Woche. Alles Liebe.
Alles Liebe.
Tschüss.
With Progressive, it's easy to reach customer service with our app, website, chat, or by phone. Because when getting help is hard, it's not help at all.
A little help. A little help over here.
Thank you for calling Bench Press Assistance.
What?
Due to excessive gym volume, all available spotters are currently lifting heavy weights off the chests of other bench pressers.
Seriously?
Please continue to hold, and we will remove the barbell from your chest in the order in which your cry for help was received.
Getting assistance should be easy. With Progressive, it is. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates.